ナイス。
So, auf geht's. Ah, excellent. Guck mal da, der Sebaro ist auch da. Ich habe jetzt gerade den Chat refreshed. Ich habe gar nicht gesehen, wer alles da ist. Wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen. Der geht immer. Der geht echt immer. Was ich gerade noch im Chat gesehen habe, ist, irgendjemand hat gefragt, wie das mit... Ich weiß, ob ich noch bei Vodafone bin oder ob ich... Nee, ob ich schon die Fritzbox bestellt habe, hat irgendjemand gefragt. Gerade habe ich... Ja, also, nee, ich habe die Fritzbox noch nicht bestellt, weil der... Oh, ein Covid-Simulator, ja genau. Den brauchen wir jetzt noch unbedingt. Ist eh schon alles voll. Mit Nachrichten und Leute, die den ganzen Tag nur über Covid labern. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich mir versucht habe, Covid, also mega Big Brain Move eigentlich, dass ich mir versucht habe, Covid-20 und Covid-21 Usernamen zu sichern und Domains zu registrieren. Hat leider nicht geklappt, die waren schon alle weg. Ich habe gedacht, das bleibt so eine Weile erhalten. Also registrierst du dir mal covid20.de, covid21.de, covid21.biz. Sogar fucking covid20.biz ist belegt, ey. Nee, die hab ich keinen. Hat die mit Bindestrich? Das war irgendeine komische. Was war denn das? covid-20.best. Das ist ja die bescheuertste Domain dafür überhaupt. .best. Ja, also zum Thema Fritzbox. Nein. Ja, also zum Thema Fritz. Habe ich die gar nicht in Dings, in Eingang? Aber welche wollte ich kaufen? Die da, ne? Die da wollte ich kaufen. Genau, mal. Nicht auf Lager, na super, jetzt habe ich es verkackt, ne? Kann ich nicht mehr kaufen. Nein, danke. GIF. Also, zum Thema Fritzbox. Ich habe mir noch keine Fritzbox bestellt. Es liegt nämlich daran, Vodafone hat geantwortet. Stellt euch das mal vor. Und die haben sich aber gedacht... Ich lese euch mal vor, was Vodafone geantwortet hat. So, ich muss mal Messages aufmachen. Vodafone hat geantwortet. Oh nee, geh weg. C++. Ah, weg. Ah. So, also. Vodafone hat geschrieben. Blablabla, lieber Kunde, Unity Media ist jetzt Vodafone, willkommen bei uns, blablabla. Wir haben Ihr Anliegen aufgenommen und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Geduld. So, und dann kam gestern noch eine Nachricht gleich hinterher. Lieber Kunde, Ihre Störung wird durch ein externes Störsignal in Ihrer Nähe verursacht. Da habe ich mir schon so gedacht, so. Klingt mal wieder nach Ausrede. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir melden uns, sobald die Störung beseitigt wurde. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Danach habe ich nichts mehr gehört von Vodafone. Und heute Morgen kam eine Mail, ob ich nicht an der Umfrage teilnehmen möchte, wie zufrieden ich mit dem Kundenservice bin. Also ich habe es nicht ausgefüllt, weil ich habe keine Ahnung, ob das Problem weg ist. Es wäre ja nicht schlecht, wenn sich irgendjemand gesagt hätte, okay, es ist abgeschlossen, sie können jetzt wieder normal benutzen oder so, ne? Hat sich Vodafone gedacht. Nein. Das ist... Egal. haben sie sich gedacht, ja. Aber trotzdem, es klingt halbwegs plausibel. Mal gucken. Mal gucken, ob's. Wir werden es ja sehen, Leute. Wir werden es ja sehen, ob Dom PC sagt, Störsignale gibt es oft bei Kabel. Wo kommen die denn her? Ich muss bei Kabel immer daran denken, wie man früher noch bei. Kennt jemand noch diese Dinger? Hat das noch irgendjemand mitbekommen, der so in meinem Alter ist? Was stört sich dann, muss ich immer daran denken, wenn einer so ein Ding nicht aufgesteckt hat. Das ist hochgradige Boomer-Technologie hier, das Ding. Zumindest was Netzwerk angeht. Damals hat man, Oszilloskop hat einen BNC-Stecker. Das ist auch noch sowas, was ich irgendwann mir mal eins holen wollte. Ich weiß nicht genau, was ich mitmachen soll, aber so ein Oszilloskop hätte ich auch mal gern. So, und, muss ich noch was schütteln. Was man damals hatte, ist BNC und T-Stück. Ich weiß gar nicht, wie das Ding auf Englisch hieß. Das war zu Zeiten, da habe ich die Sache noch nicht auf Englisch gesucht. Oh, guck mal. Gibt's ja immer noch. BNC T-Stück. Ja! Das hat man früher an die Netzwerkkarte gemacht. Also, das kam an die Netzwerkkarte. Auf der einen Seite kam so ein Abschlusswiderstand hin. Und auf der anderen Seite das PNC-Kabel zur nächsten Netzwerkkarte. Das war wirklich ziemlicher Kack. Hier sieht man es mal, wie das aussah mit dem Netzwerkkabel. 10 Base 2. Ich wusste gar nicht, wie der Kram heißt. Gab es dafür eigentlich auch Switche? Widerspricht zwar eigentlich dem Sinn, aber man weiß ja nie. Gab es, 10 Base 2 Switche? Gab es sowas? Du Scheiße, sowas gab es wirklich. Ach du große Kacke. Sowas gab es. Aber das sieht genauso Boomer aus, wie die Leute, die den Kram noch verwenden. Oh Mann. Du hast ein USB-Oszilloskop aus China. Aus China, sozusagen. Ein Oszilloskop aus China. Und? Taugt das? Na, man könnte damit doch ohne Probleme einen Switch machen. Einfach 1:1 Verbindungen damit machen. Ist zwar bescheuert mit dem Medium, aber warum nicht? Täglich bei SDI-Kameras, hat schon nie in der Hand. Kabel kann auch den Mobilfunk stören. Echt? Die Technik wird mir immer sympathischer. Ich wollte dann eigentlich schon viel früher anfangen. Ich habe den Streamtitel irgendwie geändert vor 3 Stunden. Und dann habe ich noch gedacht, ach komm, eine halbe Stunde Stream, guckst du noch, fängst dann irgendwie so 18 Uhr sonst was an. Und dann bin ich bei Dafran, Dafran oder wie man jetzt genau ausspricht, hängen geblieben und habe mir einen Valorant-Tournament angeguckt, 2 Runden. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt ist es schon 20.40 Uhr, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr, aber scheiß drauf, komm, jetzt mach nochmal Stream an, ja. Und ich habe wirklich nichts im Sinne, heute Sinnvolles zu machen, ja. Spiele auch mal Valorant. Ich habe keinen Account. Ich habe mich auch nicht registriert. Ich habe keinen Riot-Account. Ich habe keine Keys irgendwie geleached im Stream. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, Darf man ja wahrscheinlich nicht, aber man macht jeder und nervt im Zweifels. Also, ich könnte auf eBay gehen und mir einen Account kaufen. Stimmt es, dass Valorant Anti-Cheat China meine Nudes gibt? Was? Wie soll es das geben? Aber wenn du welche auf der Platte hast, haben die mittlerweile bestimmt. Aber nicht nur die, sondern die anderen auch alle. Also deswegen ist das nicht so wild. Es war schon verbreitet genug vorher. Der Tribulon ist auch am Start. Patrick ist auch da. Der Nightbot ist auch da. XD, XD, XD. So, Nightbot, genau. Noch eine Idee für die Liste. Keine Ahnung, ob du es schon gemacht hast. Arch plus DWM. Da stellt sich mir die Frage. Notepad. Da stellt sich mir die Frage. Wo ist mein... Naja. Windows und Dateien, ja. So. Aus DWM. Was tun wir hier? Eine Stunde, eineinhalb Stunden Stream oder gehe ich pennen? Wir gucken uns erst ein paar übrig gebliebenen Fragen vom letzten Stream an. Wird ja mal Zeit. Tribulon und ich auch. Ich bin heute am Main eine Runde spazieren gegangen und da war wieder der komplette Strand voll. Strand ist zu viel gesagt. Wir haben am Main so zwei, drei Buchten mit ein bisschen Sand und da sitzen die ganzen Outdoor-Boomer-Pepegas rum. 50 Mann am Strand und stecken sich an. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Irgendwie gibt's kaum Leute, die da noch halbwegs normal ticken im Kopf. Du hast einmal die Fraktion, so nach dem Motto, Bill Gates ist der Corona-Mann oder gar, dass Viren nicht existieren oder alles nur staatlich verordnete Fake News, ja? Sondern hast du auf der anderen Seite, die sagen, nee, also, jegliche Corona-Maßnahmen sind gerechtfertigt. Gibt's eigentlich noch ein paar normale Leute im Kopf? So irgendwas, so Leute, die sagen, okay, wir verstehen, wir haben es eingesehen, dass die Lage ernst ist, aber zumindest sollte man sich mal über die Maßnahmen Gedanken machen. Oh. Das ist Weep-Musik. Ach nee, das ist das Skyward Sword Intro, das ist doch keine Weep-Musik. Naja, doch, eigentlich schon, wenn man genau ist. Wie soll der Mittelweg gehen? Ja, einfach LTE statt 5G, ist doch einfach. Oh, ja, die Schweizer nehmen das ernst, Patrick, wie es aussieht. Zum Thema Störung, Kabel, Mobilfunk. Aha, ist das ein Vortrag? Ah, nee. Ah, doch. Okay, der schaut aus, als müsste das. Oh nee, das ist mir jetzt... Der Vortrag ist mir jetzt ein Ticken zu lang für einen Stream. Aber der hat bestimmt Ahnung. Der sieht pro aus. Ich speichere mir das mal. Zum Thema Boomer-Technik. Ich kenne jemanden, der seine Modelleisenbahn auch über Relays ansteuert. Wie macht man das denn sonst aktuell? Ich habe von Modelleisenbahn nur wirklich keine Ahnung. Wusste gar nicht, dass es noch Modelleisenbahn-Leute gibt. Der angeblich das schnellst steigende Hobby weltweit ist Drone Racing, habe ich, glaube ich, gelesen. Und das ist so ein Ding, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Drone Racing. Dann hast du eine ordentliche Brille. Ja, da kannst du mit Drone racen, da kannst du mit Filme gucken, da kannst du mit VR-Porn gucken, da kannst du mit Sachen spielen. Nee, ich glaube, mit der Brille für Throne Racing kannst du keine Filme gucken. Dafür müsstest du aber das Haus verlassen. Ja, das ist richtig. Aber ich kann bestimmt auch von meinem Dach aus Throne Racing. Seit wann ist das Seit wann das Chat-Overlay so transparent ist, das ist eine gute Frage. Da erkennt man ja kaum was, oder? Was ist mit dem Chat? Was ist da los? Oder erkennt man da was? Sagt mal, Leute, ist das besser so oder... Oder war das vorher besser mit dem dunklen Chat? Ich muss das gerade mal selbst ins Vollbild machen, dass ich da überhaupt noch was erkenne. Warte mal, 1080p. Etwas zu... Nee, das sieht gut aus, gefällt mir. Na, wobei, nee, ganz so gut sieht das nicht. Ich weiß, woran das liegt, ich kann es euch sagen. Und zwar, ich habe gerade nur so getan, als wüsste ich es nicht. Ich gerade mal hier die Qualität wieder runter. Ich habe euch gebaitet, ich weiß natürlich, woran das liegt. Und zwar, weil ich das vorhin umgestellt habe. So, und das kann man umstellen, jetzt nicht in Dark, sondern in, ich glaube, Better Twitch TV Dark. Und dann sagen wir Refresh. Und jetzt sollte es besser aussehen eigentlich. So, Chat, probiert mal aus, ob es jetzt besser funktioniert. Nee, oder? Ist immer noch so komisch transparent. Müssen wir Hintergrund weiß machen? Wow. Okay, ist ja noch schlechter als vorher. Wartet mal. Moment, das muss ich jetzt gerade mal ausprobieren. Ah, ich hab das falsch geschrieben. Ich hab das falsch geschrieben, Leute. Ich bin ein Kacknoob. Guck mal, ich hab das falsch geschrieben. Das heißt nicht Better Twitch TV Dark, das heißt Better Twitch TV Dark. Und dann funktioniert das auch. Aha! Guckt, jetzt ist es dunkel. Seht ihr das? Pock! So ist besser, ne? So ist das gut. So war es vorher nämlich auch. Also wie gesagt, ich habe es mal aufgeschrieben. Wir haben jetzt ein Vodafone-Emote auf dem Discord. Ja, das habe ich gesehen, das ist ziemlich gut. Wobei ich das obere Omega-Lull wegmachen würde, dass man das Vodafone größer sieht. Google Notes, weil ich kein Google-Zeug verwende für meinen privaten Kram. Wie viel... Oh, das ist eine Frage. Wie viel Netzwerkgeräte hast du in... Ach du Scheiße. Boah, keine Ahnung. Das kann, das ist so viel Zeug, das weiß ich doch aus dem Kopf nicht. Kein Schimmer. Da zählt. Okay, also. Probieren wir das mal. Fangen wir erstmal an. Eine Kamera im Hof. Eine Kamera oben, da wo die Katze immer schläft. Eine Kamera unten im Flur. Eine Kamera an der Eingangstür. Okay. Zwei Ubiquiti Access Points, ein 10G-Switch, ein 8-Port-1G-Switch, ein Mikrotik-Router, eine Connect-Box, eine Fritz-Box, dann, keine Ahnung, ich sag jetzt einmal 15 Raspberry Pis ESP32 und Raspberry Pi Zeros und Odroid-Dinger, so Single-Board und Microcontroller-Dinger, die 4HE-Serverkiste, 2HE-Serverkiste, 2 Desktop-Rechner, ein Notebook, keine Ahnung, 8 Tablets oder so, 2 Smartphones, ach du Scheiße, keine Ahnung, das kriege ich alles zusammen. Geil, nee, also das war jetzt das Beste, was ich auf den Kopf hingekriegt habe. Wahrscheinlich war es das auch. Aber das ist wirklich schwer zu beantworten gerade. Ne, die 8 Tablets sind nicht permanent an. Das hat sich halt mittlerweile so angesammelt. Ich habe 2 Shield-Tablets. Die Dinger, falls sie noch jemand kennt. Die fand ich für ihre Zeit eigentlich ziemlich gut, diese Dinger. Die Shield-Tablets. Wobei die halt... Ich find's doof, dass Nvidia nie ein neues Shield-Tablet gemacht hat. Hat jemand einen Tipp für einen Serveranbieter? Kommt doch an, was du brauchst. Was brauchst du denn? Also ich habe bisher immer alles bei DigitalOcean gemacht, wenn ich viel Power gebraucht habe für kurze Zeit. In Zukunft werde ich es mal mit der Hetzner Cloud probieren. Weil die kostet einfach fast teilweise fast nur ein Drittel von DigitalOcean. Da hole ich mir mein Zeug normalerweise. Das lohnt sich aber nur, wenn man halt kurzzeitig fette Power braucht. Dann ist es aber richtig gut, weil guckt man sich das hier mal an. Droplets, Pricing, Standard. So, da kriegst du zum Beispiel, das Ding hier habe ich letztens gebucht. Entweder habe ich das Ding oder das Ding gebucht. Ich glaube, das Ding habe ich letztens gebucht. halt aber nur für 3-4 Stunden. Und was habe ich denn am Ende bezahlt? Irgendwie 3-4 Dollar. Das ist halt praktisch. Und die Handhabung von diesem Webinterface ist halt auch super. Das ist total einfach. Machst einen Account, create, bam, kriegst einen Key, Ubuntu einloggen und auf geht's. Für einen ganzen Monat ist das natürlich nix. Dafür sind 480 Euro ein bisschen viel. Selbst mit YouTube Money. Der ganze Dock ist nicht relevant, nur hier. Okay, gucken wir uns mal nachher an. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt irgendwas machen, was mich interessiert. Sonst schlafe ich ein. Ich bin schon so spät am Start heute. Max flext uns. Hey, halt gefragt, aber du weißt, wie viel Netzwerkgeräte ich habe. Also, zu den Tablets wollte ich noch kurz was sagen. Also, wie gesagt, es haben sich 2 Shield-Tablets angesammelt. Davon geht aber nur eins, weil das andere wurde ausgetauscht, weil angeblich der Akku explodiert. Es erinnern sich vielleicht noch Leute dran, dass der Akku vom Shield-Tablet ein bisschen zu heiß wurde. Aber das habe ich aus in der Ecke stehen, das kann ich jederzeit anmachen. Es gibt nämlich einen Fix dafür. Falls jemand auch sein Shield-Tablet ausgetauscht hat, es gibt einen Fix. Also wer sich traut, sein Shield-Tablet weiter zu betreiben, trotzdem, dass der Akku eventuell brennen kann, kann das hier machen. Ich würde es aber nicht machen, weil wie gesagt, wenn dann euer Haus abbrennt, habt ihr gelitten. Keine Garantie und so für nix. Ja, Nvidia auch nicht. Aber man kann, also Nvidia hat es ja Big Brain gemacht. So sollten das eigentlich alle machen. Und zwar, Nvidia hat gesagt, okay, unser Shield-Tablet ist verbuggt, da brennt der Akku. Schicke uns einfach die Seriennummer und du kriegst ein neues. Habe ich gemacht. Und sobald das neue Tablet das erste Mal ins Internet geht, schickt Nvidia an das alte Tablet einen OTA, was den Bootloader flasht. Eigentlich eine gute Idee. Also sprich, sobald das neue in Betrieb genommen wurde, geht das alte kaputt. Eigentlich keine schlechte Idee. Natürlich kann man das halt verhindern, indem man den Killswitch killt. Indem man quasi das Nvidia-Tablet auch nachdem es deaktiviert wurde, weiter benutzen kann. Aber wie gesagt, kann ich keinem empfehlen, falls einer noch so ein altes Ding rumliegen hat, weil wenn der Akku abbrennt, ist halt scheiße. Oh. Aber die Idee ist schon ziemlich big brainy von Nvidia.
Big brainy.
Aber wenn euch das egal ist, dass das Haus abbrennt, dann macht, was ihr wollt, ja. Genau, also zu den Tablets. Es haben sich einfach ein paar Tablets mit dem, ich weiß gar nicht, ob 8 reicht, mit den Jahren angesammelt. Also 2 Shield-Tablets, einen Tegra Note 1, ein alles Lenovo, ein Asus, was mich auch sehr schwer enttäuscht hat. Das Asus-Tablet, dafür nenne ich es jetzt Asus, weil das mögen sie überhaupt nicht, das Asus-Tablet, das hat mich sehr enttäuscht. Das war eigentlich ein ganz gutes Tablet, für 53 Euro. Also sprich, das war mal ein Android-Tablet, wo man sagen kann, ey, Das ist ganz gut, allerdings leider halt auch ähnlich preislich wie ein iPad. Zumindest haben die mich schwer enttäuscht. Die Software, die sie mitgeliefert haben, vorinstalliert war absoluter Crap. Und die haben nie Firmware-Updates gebracht. Nie. Einfach komplett rausgebracht, das Tablet, und quasi einen Monat später eingestellt. So, und da habe ich mir gedacht, fickt euch, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Kaufe ich mir nicht mehr. Und jetzt habe ich mir zwei iPads noch. Also, weiter. Also ein Asus-Tablet hatten wir. Tegra-Tablet hatten wir schon. Ein iPad. Und ein Fire HD 10 oben, ein Fire HD unten. Ein Fire HD 8. Und ein iPad. So, 9, oder? Nee. 11. Okay, ich hab Mist, es sind mittlerweile fucking 11 Tablets, Alter. YOLO. Aber davon verwende ich halt, oder besser gesagt, davon verwenden wir halt 1, 2, 2. iPad und das Fire HD 8. Und, und halt oben und unten das Fire HD 10 als, das habt ihr ja schon gesehen, das habe ich euch ja schon gezeigt, das Fire HD 10 als Dashboard an der Wand. Ja. Das zähle ich jetzt aber mal nicht mit, so für Verwenden. Das ist halt an und zeigt Kameras an und zeigt Home Assistant, Dashboard und sowas an. Aber es ist halt, es ist ein Tablet, also es ist auch an. Ja. Ist das Pinephone was für dich? Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Was ist denn das Pinephone? Nee, ich will. Das ist eher nichts für mich. Ich will kein Smartphone selbst bauen. Ich will ein Smartphone, was funktioniert. Darauf läuft ja im Endeffekt dann nichts, ne? Da läuft dann wahrscheinlich. Das ist ja wahrscheinlich dann wieder kein Android, sondern irgendwas Eigengestricktes. Gibt es keine gescheiten Apps für. Wird wahrscheinlich alles außer dem Preis wird sacken. Also der Preis wird viel zu hoch sein und wahrscheinlich wird der Rest sacken. Es gab ja schon so ein paar Versuche in der Richtung und das hat halt leider nie hingehauen. Deswegen, ich bleib bei iOS und bei Android. Ein Fire HD oben und unten, dass sie nicht rumdrehen. Ich hab's doch gerade gezeigt. Der Chat debated. Sie baitet mich wieder. Das ist das Dashboard oben an der Wand und unten ist natürlich nochmal genau das gleiche. Ja, Gegensprechanlage von der Tür und das Dashboard daneben. Unten ist das Dashboard, hat das Kabel ein bisschen schöner. Ich habe nämlich kein kurzes USB-Kabel mehr gehabt. Unten ist das Dashboard-Kabel hier so. Tja. Was hältst du vom neuen Microsoft Edge auf Chromium-Basis? Also, ganz ehrlich, ich bin weder dafür noch dagegen. Wir haben es ja hier installiert, das Ding. Das ist ja hier der Chrome Edge. Man sieht es ja hier auch an uBlock Origin. Warum nicht? Microsoft sagt ja selbst, der hauptsächliche Grund dafür, dass sie das Ganze... Was ist denn das für ein... Geh weg. Nein. Der hauptsächliche Grund dafür, dass sie das Ganze gemacht haben, ist, dass jemand anderes sich darum kümmert, dass die Webseiten korrekt aussehen. Eigentlich eine ziemlich gute Idee. Weil den Edge mussten sie selbst dafür sorgen. In der Chrome Engine kann ihnen das scheißegal sein. Die Seiten sehen einfach richtig aus. Und es ist nur einfach so, dass heute die meisten Seiten im Chrome entwickelt werden. Oder für Chrome entwickelt werden. Das ist jetzt nicht so das Riesending wie früher zwischen Mozilla und Internet Explorer und sonst was. Aber es gibt schon ein paar Sachen. Wenn man die verwendet, geht es halt im Firefox nicht. Oh, das ist wieder... Das ist F-Zero-Musik, ne? Ja. Ja... Steht zwar da, dass es Smash Bros. Ist, aber das ist ein F-Zero-Track. Poggers. Hallo, warum ist das jetzt so laut? Ich hab's so leiser gemacht. Pog. So. Hast du einen eigenen Code-Style, wenn du nur für dich was programmierst? Also, ich versuche eigentlich, mich meistens an das zu halten, was für die jeweilige Sprache vom Hersteller so Style Guide ist. Bis auf so ein paar Sachen verstoße ich manchmal dagegen. Das, mir fällt jetzt leider kein richtig gutes Beispiel ein, aber wo ich mich zum Beispiel nie dran halte, ist in C++. Weil ihr wisst, dass das für mich C++ die größte Kacksprache auf der Welt ist, ja. Ich habe mich schon oft genug darüber ausgelassen. Und da mache ich einfach so, dass es funktioniert und für mich am sinnvollsten erscheint. Zum Beispiel mache ich in C++ manchmal so, dass ich keine Klassen verwende. Ich zeige euch das mal. Ich weiß, da wird sich jeder C++-Man wird sagen, Max, sowas kannst du doch nicht machen. Aber guck mal, ich verwende beispielsweise hier keine Klasse, sondern habe das alles in einem Namespace mit globalen Variablen drin. Ich habe das aber an der Stelle nur gemacht, weil das mit der Klasse nicht funktioniert hat, was ich machen wollte. Weil es ist ja wieder so eine typische C++-Crap-Geschichte. Man kann in C++ keine C-Funktion, also man kann keine Methoden von einer Klasse an alten C-Code als Funktionszeiger übergeben. Das geht nicht. Also das heißt, mir blieb gar nichts anderes da übrig, wie das Ganze ohne eine Klasse mit globalen Variablen zu machen, weil das C++ nicht supportet hat. Also man kann, was man nicht machen kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in C++, das ist schon wieder so typischer C++-Schwachsinn, ja? Also wenn ihr jetzt eine Klasse in C++ macht, so, und da drin macht ihr irgendwie eine Methode, keine Ahnung, void, blub, so, bester Name, und ihr habt irgendwie noch eine andere Methode, void, kappa, hd, so, und ihr wollt jetzt eine C-Funktion mit einem Callback aufrufen, C, Callback, Function, so. Was ihr nicht machen könnt, ist das hier. Das geht nicht. Also wenn ihr wollt, dass diese C-Funktion quasi das hier als Callback aufruft, das geht nicht, das ist nicht supported. Das darf man nicht. Also das hier geht nicht, ja, aber weil es die Funktion nicht geht, und das ist nicht supported. Wenn man das versucht zu kompilieren, sagt er, nein, man darf keine Klassenmethoden als Raw-Funktionspointer verwenden. Ist ja schön und gut, aber es gibt keine Alternative für. Das ist so eine typische C++-Geschichte, wo ich mir denke, okay, also wenn jetzt nicht der Interop mit C in C++ gut ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist C++-Logik. Muss für die Uni Code-Style für C++ entwickeln. Was, du musst einen Code-Style für C++ entwickeln? Warum nehmt ihr nicht den normalen Recommended Code-Style? Was aber auch witzig ist, so einen richtigen globalen Code-Style für C++ gibt's ja gar nicht, ne? Die einen sagen, man soll Camel Case machen, die anderen sagen, man soll Snake. Nee, das ist nicht Snake. Ist das Snake Case? Nee, wie heißt das hier? Variable Namen, ist das Snake Case? Snake Case ist doch. Nee, das ist Kebab Case. Ah ja, genau, das ist Snake Case, ne? Und Kebab Case ist das hier. Das mögen die JavaScript-Leute. Das finden die ganz, ganz super. Da sagen die.
Big Brain.
Camel Case. Ich muss sagen, Camel Case all the way. Also vor allem in C-Sharp, Camel Case, beste. In C++ nehme ich tatsächlich manchmal Snake Case, weil die eingebauten Sachen oftmals Camel Case haben. Da weiß ich, was von mir ist. Ja. Aber normalerweise nehme ich das, was vom Hersteller empfohlen wird. Es gibt einen Punkt, wo ich mittlerweile in C-Sharp dagegen verstoße. Und zwar ist das für Variablen, also für Klassen, Variablen, die private sind. Mache ich einen Underscore davor. Laut dem offiziellen Code-Guide, den es da von Microsoft gibt, ist das, glaube ich, optional erlaubt, wenn sich aber die empfehlen, dass man das nicht macht und private Variablen klein schreibt und dann this zum Referenzieren verwendet. Kann man auch machen. Wobei, ich fand es am Anfang auch nicht gut. Könnt euch noch dran erinnern, vor 2 Jahren oder so habe ich sogar noch gesagt, Leute, ich mache lieber this und klein geschrieben, aber mittlerweile mache ich auch Underscore. Beschäftigst du dich überhaupt mit Reverse Engineering? Nee. Nicht wirklich. Das. Ich meine, ein paar Sachen habe ich schon über die Jahre mal, nennen wir es mal, Reverse Engineered. Kennt ihr mal noch Groove Shark? Das gibt's ja nicht mehr. Kennt das zufällig noch jemand? Das war so ein Radiodienst, wo man kostenlos Sachen, kostenlos Musik anhören konnte. Und die haben halt darauf aufgebaut, dass man halt das über die offizielle Seite macht, mit dem offiziellen Player macht, dass die Werbung schalten können und sowas. Und die haben den Fehler gemacht damals. Die haben eine Flash-Anwendung rausgebracht. Das ging nicht in Deutschland so richtig. Ja, aber man konnte die bescheißen. Und zwar, die haben den Fehler gemacht, die haben eine Flash-Anwendung rausgebracht, eine Desktop-Flash-Anwendung haben die damals rausgebracht. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe die Flash-Anwendung, da gibt es so Decompiler für Flash-Anwendungen, das ist total simpel, was da rauskommt. Da kommt mehr oder weniger 1:1 der Source-Code wieder raus. Und dann habe ich das Passwort, was die verwenden, um sich an ihre API zu authentifizieren, habe ich aus der Flash-Anwendung ausgelesen. Und wisst ihr, wie das Passwort war? Heute kann man das ja verraten, ist ja kein Ding. Wisst ihr, wie das Passwort war? War ein richtig geiles Passwort. Mal gucken, ob ich es noch finde. Mal gucken, ob man es in Google noch findet. Das Passwort war quit stealing my shit. Aber es war ein bisschen Leadspeak geschrieben. Das war nicht so geschrieben, es war ein bisschen Leadspeak geschrieben. Das war irgendwie quit stealing my shit oder sowas. Nee, gibt's. Man hat's ein bisschen anders geschrieben. Aber so in der Richtung. Ja. So ein paar Kleinigkeiten habe ich gemacht. Aber ich. Also, wie gesagt, von den ganzen Reverse, so, was gibt's da? AIDA Pro und Ghidra, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ghidra, wie spricht man das aus? Ghidra. Die coolen Leute sprechen das bestimmt Ghidra aus. Ghidra. Wir haben ja auch Leute, die Hira, Jira aussprechen und sowas. Aber am besten, also was mich immer triggert, Leute, Chat, ich sag's euch. Das, was mich echt triggert, sind die Leute, die Git, Jit aussprechen. Da kriege ich echt Anfälle. Wenn dann irgendwie einer kommt, mir da sind Jit eingecheckt und sowas. Oh, ins Jit, Alter. Ja, nachdem letztens ja der Vodafone-Stream abgekackt ist, wo ich gerade einen Mega-Witz reisen wollte... wisst ihr, wie das Git GUI Plugin für Eclipse heißt? GIF versus GIF, eindeutig GIF. Selbst wenn der GIF-Erfinder GIF sagt, ist es nach wie vor GIF. Zumindest das Git Plugin für Eclipse heißt IGIT. Passt zu dem ganzen Kack, oder? IGIT, das ist der perfekte Name für den Eclipse-Plugin. Das ist genius, ja, aber richtig. Okay, wenn man es nicht IGIT ausspricht, die coolen Leute müssten es ja dann IGIT aussprechen. Das hört sich fast an wie irgendein türkischer Name. Türkischer Mädchenname. Wie heißt du? IGIT. Das könnte echt ein türkischer Mädchenname sein, oder? Klingt irgendwie so. So, was haben wir sonst noch? Klingt irgendwie so. Wir hatten früher, wo wir gewohnt haben, im Haus eine, die hieß Aysche Gül. Und... die war, keine Ahnung, das war schon eine ganze Weile, hey, was, wie alt wird die gewesen sein? 14, 15 oder so. Und die ist immer draußen rumgerannt und ich habe die übelste Abneigung, diesen Namen, weil die Eltern immer aus dem Fenster geschrien haben, Aysche Gül, Aysche Gül, die übelst lauten halben Tag haben die ihre Tochter gerufen. Und da, also das ist echt ein Name, der triggert mich. Genauso wie Mario. Bei uns früher im Haus hat auch mal ein Mario gelebt und er hat permanent hat er seine Frau und seine Frau ihn gerufen. Auch so ein Ding, ja. Es gibt so ein paar Sachen, die sind eigentlich ganz normal, aber manche Leute nerven sie, weil sie halt damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Robert. Bei mir war es Mario. Mario und die Frau hieß Angela, das weiß ich noch. Da haben die immer aus dem Fenster geschrien, Mario, Mario. Und da kam die andere, Angela, Angela. Das war nervig. Das war aber richtige Unterschicht, das sage ich euch. Was da gewohnt hat bei uns im zweiten Stock oder so, das war wirklich komplette Unterschicht. Anders kann man das nicht nennen. Oh Max, ich sehe, du willst Captain of Flagship. Ich kann dir gute Webseiten, Ressourcen geben. Ich weiß nicht, ob du noch schon da bist, gerade wieder. Bildungsfern, sagt man, ja, stimmt. Besonders, besonders, ja. Mit besonderen Fähigkeiten. Hey Max, du benutzt doch einen Mikrotik-Router. Oder welchen hast du zurzeit? Ein Hex-PoE. Das habe ich, glaube ich, schon mal beantwortet. Wie sieht dein Arbeitsalltag im Homeoffice aus? Das wollte ich tatsächlich mal in Ruhe beantworten. Das wollte ich mal wirklich in Ruhe beantworten. Also sprich das da, weil das hat, glaube ich, Vodafone, glaube ich, das letzte Mal abgekackt, wo ich das beantwortet habe. Vielleicht sage ich mir vielleicht. Chat? Was ist da? So, ich schicke den jetzt gleich auf Twitter was, Leute. Bin ich wieder da? geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Wie gesagt, ich werde jetzt jeden Tag voll spammen. Auf Twitter. Wie lange war ich jetzt on? 40 Minuten. Tweet geht raus, ja. So, mal gucken, ob ich jetzt wieder hochschalten kann hier. Oh, beste Musik jetzt gleich dabei, jawoll. Monka! Monka! Monka, Monka, Monka. Geht nicht. Jetzt, ach, das läuft ja immer noch rund. Alter, das... Was? Ich hab's noch gesagt, ne? Ich hab's noch gesagt, dass das einfach nur wieder Flair. Flair ausgestoßen von Vodafone war. Einmal geflairt im Heli haben sie. Mit dem, dass sie mal ein Ticket geschlossen haben. Die Noobs fliegen in den Heli. So, Tweet ist raus. Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da heute kommt. Jetzt kannst du wenigstens die Umfrage zum Kundenservice beantworten. Gute Idee, mache ich jetzt gleich. Mach ich jetzt gleich. Wie zufrieden waren Sie mit dem? Kundennummer. Ja, wir wollen jetzt mal nicht so eng sehen, oder? Stimmt das überhaupt, was ich geschrieben habe? 2 Mbit Upload. Geht's damit jetzt halbwegs? Ah, geht so. Ich meine, zum Glück reichen 2 Mbit für den Desktop-Betrieb so ansatzweise aus, ja. Was hab Kabel... Ahi! Ahi! Ja, ihr dürft alle liken, ne? Alle liken, retweeten, besser. Hauptsache, dass denen so ein bisschen der Arsch geht, dass es halt auch die Leute sehen. Weil ansonsten denken die sich... Egal. So, Leute, wo bin ich stehen geblieben? Ich war gerade dabei beim Erzählen bei irgendwas von Vodafone, oder? Und in dem Moment, wo ich Vodafone erwähnt habe, ist es abgekackt. Was habe ich denn gerade erzählt? Homeoffice. Richtig. Stimmt, ich wollte die Frage vom Sibaro beantworten. Oder von wem war die denn? Wie wäre es mit einem Tool, das Vodafone Kackebild automatisch einblendet, wenn die Frames droppen? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Also, wie sieht ein Arbeitstag im Homeoffice aus? Also. Wie bin ich da auf Vodafone gekommen? Damit hatte ich übrigens auch die letzten Tage übelste Probleme, ne? Im Homeoffice mit Vodafone. Weil es ist ganz schön kacke, wenn du in irgendeiner Teams-Besprechung bist und das komplett abkackt zwischendurch. Man könnte... Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Das müssen wir uns gleich aufschreiben, Leute. Machen wir mal sowas wie hier, Projektideen. Wir machen ein Tool, das automatisch Vodafone Service antwittert, wenn Stream laggt. Das ist doch was. Excellent. Das machen wir demnächst. Das ist eine gute Idee. Das kann man bestimmt recht easy feststellen, ob der Stream gerade am Abkacken ist. Dann werden die ja richtig vollgespammt. Ist ja, ey, macht doch nichts. Ist doch gut. Ist doch wunderbar. Die sollen ruhig vollgespammt werden. Ist doch wunderbar, ist doch top. Dann brechen doch die Twitter-Server zusammen. wenn nur ich das mache, dann geht das. Wenn das alle machen, ist schlecht. Leute, ich habe Resubs übersehen. Nämlich vom Bildschirmarbeiter und vom YouChim. Für einmal für 7 Monate und einmal für 10 Monate. Wahnsinn. Hyper-Subscriber. Massive IQ-Chat. Wieder richtiger Boost am Start heute. Danke für die Subs. Hast du die Webcam in Teams an? Manchmal. Manchmal. Nicht oft. Nicht oft. Also, wie sieht denn gerade dein Arbeitsalltag im... Okay, da kommen wir mal zu der eigentlichen Frage. Das, was ich die ganze Zeit schon beantworten will. Also, bei mir sieht das ungefähr so aus. Wieso machst du nicht einfach einen Ordner für die GIFs? Das ist ganz einfach, weil der Chat sich jedes Mal freut, wenn man meinen Desktop sieht. Stimmt's? Jedes Mal, wenn man meinen Desktop sieht, macht der Chat innerlich so. So. Also, um jetzt mal die eigentliche Frage zu beantworten. Also, ich stehe so irgendwie 7.30 Uhr oder so in dem Dreh auf. Da muss ich erstmal kurz der Katze was zu essen machen. Dann gehe ich mal aufs Klo und sonst was. Das führen wir jetzt nicht weiter aus. Da mache ich den Rechner an. Und logge mich erst einmal ein. Eine Runde Teams. Eine Runde... Bei uns ist es irgend so eine Citrix Remote-Lösung, frag mich nicht, scheißegal, Browser einloggen, gut ist. Einloggen, gucken und dann gucke ich mir erstmal die Mails an und ob es irgendwie neue Tickets gibt oder sonstige Geschichten. Habe ich gesagt, ich mache meinen PC aus? Ich mache meinen PC an, warum soll ich meinen PC ausmachen? Chat. Also Chat, manchmal muss man schon ein bisschen mitdenken. Ihr wisst, dass ich öfters mal die Wörter vertausche, ja? Rechner ausmachen macht keinen Sinn. Also, da mache ich den Rechner an, da logge ich mich ein. Da gucke ich erstmal, ob es neue Tickets gibt, ob irgendwelche E-Mails gekommen sind, ob irgendwas passiert ist halt in der Zeit, wo ich nicht drauf geguckt habe. Und meistens, und ich glaube, das habe ich letztes Mal, bis dahin habe ich das letzte Mal ja auch schon erzählt, meistens ist dann auch schon irgendwas am Start von irgendwelchen Leuten, die was haben wollen. Ich hab's euch ja schon zweimal oder so im Stream gezeigt. Letztens hier, fand ich auch geil, letztens per Mail gekriegt hier, morgens hier, das da. Das habe ich euch ja schon gezeigt. So nach dem Motto, könntest du diese Änderung mit der nötigen Eile bearbeiten, ausrollen? Da habe ich geschrieben, ich bin heute nicht da, wofür ist denn der Fix und wie dringend ist das? Ja, das ist halt eine absolut excellent Five-Hat, High-IQ-Antwort. Da hast du alles mit abgegeben, sagst einfach ja. Und daraufhin habe ich mich halt nicht eingeloggt, habe es erstmal ignoriert. Aber solche Nachrichten kriege ich dann meistens ein paar Minuten, nachdem ich gesagt habe, dass ich nicht per Mail, das ist Teams, ist das. Die Weeps sind wieder unterwegs. So, und wie gesagt, meistens kommt halt irgendwie sowas in der Richtung. Das kann sein von hier bitte mal ganz schnell fixen und es kommen auch Leute, die sagen, Max, ich habe meinen Git-Branch kaputt gemacht. Das sind eh die geilsten. Vor allem, wenn es Java-Entwickler sind. was auch immer. Vor allem, wenn es Java-Entwickler sind. Das finde ich immer geil. Ich würde ja eigentlich erwarten, dass im Jahre 2020 dass ein Entwickler schafft, so die Git Basics zu beherrschen, ja, so die ganz normalen Sachen. Der kann einen Checkout machen, einen eigenen Branch erstellen, da drin ein paar Sachen committen, vielleicht ab und zu mal rebasen auf den Master und einen Pull Request aufmachen. Viel muss der eigentlich gar nicht können. Aber die meisten Entwickler bei uns, wenn es ums Git-Handling geht, machen die das eher so. Und das Schlimmste ist dann schon, dass sie alle, die Java-Entwickler, dieses komische eGit Eclipse Plugin verwenden, was die Sache nicht besser macht. Ich habe schon Histories gesehen von Leuten, die was gemerged haben wollten. Da waren 5 leere Commits drin, weil das irgendwie ihr eGit Plugin gemacht hat. So, zumindest so Nachricht kriege ich dann. Und wenn es um Hilfe, Max, ich habe meinen Git-Branch kaputt gemacht, ist das manchmal ganz witzig. Weil dann müssen Sie mir erstmal erklären, wie Sie Ihren Git-Branch kaputt gemacht haben. Leute, ich höre mal auf, zwischen hell und dunkel zu switchen, hä? Das blendet mich. Das ist ziemlich Pepega-Style. Wir warten jetzt einfach mal, bis Unity Media geantwortet hat. In der Zwischenzeit erzähle ich weiter. Wobei die wahrscheinlich. Wobei die wahrscheinlich nicht antworten so schnell. So. Und. Also da müssen wir erstmal erklären, wie sie denn ihren Git-Branch zerstört haben. Da haben wir so zwei Fraktionen. Wir haben einmal die wirklich gar keinen blassen Schimmer haben, wie man Git verwendet, aber es nicht zugeben wollen und einfach irgendwas machen. Die keinen Plan haben, die eigentlich nichts falsch, nichts richtig machen, die einfach überhaupt keinen Plan haben. Ja, und dann haben wir die anderen, die es eigentlich können, aber sobald was Unvorhergesehenes passiert, irgendwie in Panik verfallen und dann komische Dinger machen. So die zwei Fraktionen haben wir. Bei den ersten, da habe ich mittlerweile schon gar keinen Bock mehr, denen zu helfen. Weil ich denke mir, wer es als Entwickler oder als Admin oder als DevOps-Man oder als Service, wer es 2020, der ein bisschen was mit IT zu tun hat, nicht schafft, so die 4, 5 Basics Git-Befehle, Kommandos zu beherrschen, der ist falsch im Beruf. Und wenn es welche sind, die offensichtlich keinen Bock haben, da habe ich auch keinen Bock mehr mittlerweile. Wir haben beispielsweise einen, der ist ganz besonders toll, der sagt immer nicht, ich hab keinen Plan. Der sagt immer, ja, wo ist das denn dokumentiert? Und mittlerweile sage ich ihm, ja, lese halt das offizielle Git-Handbuch. Und by the way, das offizielle Git-Handbuch ist kacke. Und die Git-Man-Pages sind auch kacke. Jetzt passt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Kennt ihr die Man-Page von Git? Von Git-Push? Wer kann mir nach dem Einleitungssatz der Hilfeseite erklären, was Git-Push macht? Wer hat gedacht, das ist ein guter Einleitungstext? Wer hat gedacht, so, ja, jetzt versteht man sofort, was Git-Push macht. Ich. Exzellent. Ich habe immer das liest. Updates, remote refs, using local refs, while sending objects necessary to complete the given refs. Alles klar. Exzellent. Excellent, exquisite Anleitung Git. Aber wenn die Leute nur noch fragen können, so nach dem Motto, ja, wo ist das denn dokumentiert? Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Gerade Externe. Es kann nicht sein, dass ein externer, nennen wir es mal Experte, Berater, wie auch immer, den man zu einem Thema holt, im Jahr 2020 keine 5 Basic Git-Befehle kann. Das geht nicht an. Das kann nicht sein. Und ich bin nicht dafür da, den Leuten, die nicht willentlich sind, sich mal. Ich erkläre es ja jedem. Ich erkläre es auch jedem 5-mal. Aber beim 6. Mal habe ich keinen Bock mehr. Und wir haben so einen Kandidat, der ist ganz besonders toll, was das angeht. Der fragt zu allem, wirklich zu allem, ja, wo ist das denn dokumentiert? Zu den größten Basics. Wo willst du denn, wo landet man denn damit irgendwann? Will der dann irgendwann eine Wikipedia-Inhalt haben, wie er seine Arbeit macht, dass er quasi nur noch in die How-to-Do-Work-Wikipedia gucken muss, dass er dann einfach oben anfängt und hat den Tag erledigt oder was? Und vor allem, wie weit runter soll das denn eigentlich gehen? So nach dem Motto, bitte jetzt Zeigefinger ausfahren, auf den Power-Knopf drücken, Zeigefinger nach unten. 30 Sekunden warten. Wie soll das funktionieren? Wie stellt er sich das vor? Und gerade, wie gesagt, gerade als externer Experte, Berater, wie auch immer, musste das gebacken kriegen. Und da gehe ich schon gar nicht mehr drauf ein. Es ist mittlerweile witzigerweise so, dass die anderen mittlerweile auch schon sagen, ja, guck mal, du bist jetzt 2 Jahre da. Warum hast du es nicht mal aufgeschrieben? Du hast es schon 3-mal gemacht. Und dann ist er immer, so wie der Stoiber früher. Und dann ist er stinkig. Dann ist er stinkig danach, weil man ihn ja exposed hat. Ja, so, aber da haben wir aber glücklicherweise nicht so viele. Und da habe ich dann auch keinen Bock mehr, den Leuten zu helfen. Was tatsächlich öfters vorkommt, ist, ich weiß, ich habe gesagt, ich will nicht mehr switchen, aber ich muss die Frage nochmal kopieren. Dass man sieht, um was es geht. Kopieren wir die mal dahin. So. Genau, und das, da habe ich dann schon keinen Bock drauf an der Stelle. Bei den anderen ist das überhaupt kein Problem. Da kommt es öfters mal vor. Es ist jetzt auch nicht immer so übertrieben, wie ich jetzt gesagt habe, dass was total kaputt ist. Aber was mir aufgefallen ist, wo die Leute beim Git-Handling ein bisschen Probleme haben, ist, wenn sie Sachen machen in einem Branch und dann versuchen, den Branch zu wechseln. Weil dann hast du 2 Varianten. Oder hast 3 Varianten. Du hast eigentlich 3 Varianten. Entweder kannst du den Branch wechseln, weil die Dateien sich irgendwie nicht überschneiden und es ist gut. Und du nimmst die Änderung mit. Das wollen die meisten aber nicht. Die meisten wollen, dass die Änderungen in diesem Branch bleiben. Aber so funktioniert das bei Git nicht. Die Änderungen bleiben erst in diesem Branch, wenn du sie committed hast. Aber das checken manche nicht. So. Und dann switchen sie den Branch und es geht und committen sie im falschen Branch falsche Sachen. Oder, und danach fragen sie sich, hoch, wo sind denn meine Changes hin? Oder aber, sie können den Branch nicht wechseln, weil sie noch uncommittete Sachen haben. Das verwirrt oftmals die Leute. Man muss aber auch sagen, es ist nicht so schön gemacht. So, die zweite Variante ist, anstatt dass das Wechsel einfach funktioniert, ist, du machst einen Commit, dann ist die Sache auch gegessen. Dann ist das in diesem Branch als neues Commit und du kannst wechseln und machen, was willst. Und die dritte Variante ist, du stashst das einfach für später. Das funktioniert auch. Und da kannst du später weitermachen. Git Stash ist eh eines der underusedesten Kommandos überhaupt. Ich sehe kaum Leute, das verwenden. Dabei ist das eigentlich das beste Kommando für zwischendurch, wenn man gerade was macht und der Chef kommt zu einem oder irgendjemand sagt, hier, du musst jetzt da und da was mal schnell machen. Dann stashst du deine Änderung, wechselst in den anderen Branch, machst die Änderung schnell, die dein Chef haben will. Committest das, pushst das, gehst wieder zurück, poppst den Stash und kannst an der Stelle weitermachen, wo du aufgehört hast. Also ich poppe, vielleicht liegt das daran, dass ich gerne den Stash poppe, weiß ich auch nicht. Zumindest, das ist sehr underused in Git. Meinst du, nee, ich meine das, was wirklich Stash heißt. TomuxXX, nee, das stimmt nicht. Tomux schreibt, wir machen jetzt mal, sollen wir mal eine Runde JIT-Magic mit Max machen? Jetzt, also, Tomux schreibt, was mich bei Git am meisten abfuckt, ist das Umbenennen von Verzeichnissen. Dann geht die gesamte History flöten, das stimmt nicht. Du musst das richtig machen. Du musst das mit Git MV machen. Also, wir machen jetzt hier Test Git. So, Git in. Ich habe keinerlei Completions oder sonst was installiert, das ist ein bisschen doof. Also, wir machen jetzt eine Datei, cutechat.txt 123. Wir machen noch einen Ordner. mkdir, blub. So, wunderbar. Da haben wir einen Git-Status. Gucken wir uns an. Uncommitted. Wir moven mal Qchat nach in den Ordner blub. So, jetzt machen wir einen Git-Status. Da sehen wir. Okay. Untracked Files. So, wir adden mal alles. Und wir machen einen Commit. Init. So, jetzt gucken wir uns die History an und stellen fest. Max at localhost hat einen Commit gemacht. So, und was der Tormux jetzt meint ist, und da hat er nicht Unrecht, muss man sagen, aber wenn man es richtig macht, geht's. Wenn man jetzt das hier macht, wenn man den Ordner jetzt umbenennt, move blub nach blub 2, So, geht Status. Dann sieht man hier jetzt schon, okay, für ihn sieht das so aus, als ist die eine Datei gelöscht und es gibt komplett neue Files. Und so macht man es nicht. So macht man das nicht, weil Git denkt jetzt unter der Haube, okay, die Datei an dieser Stelle wurde gelöscht und es wurde ein neues Verzeichnis mit einer neuen Datei, die zwar zufällig genauso heißt, aber es ist eine neue Datei angelegt. Das denkt Git. Der richtige Weg, das Ganze zu machen, ist, Git Status, jetzt haben wir es zurückbenannt, der richtige, das umzubenennen, ist das. Git MV musst du machen. So, und wenn du jetzt das machst, nach Plub 2 und dann Git Status machst, dann sagt er, renamed. Excellent. So muss man das machen. Tormux, ich hoffe, das hat dir geholfen. Falls du, je nachdem, wie viele du umbenennen willst. Aber das bringt was. So, wenn du das mit Rename machst, dann ist nämlich auch die History intakt. Ich zeige euch nochmal was. Was man jetzt machen kann, was ultra praktisch ist. Was auch sehr praktisch ist, wenn man jetzt hier reingeht in den Ordner und sagt, okay, ich meine, meine History ist jetzt relativ überschaubar, ne? Also meine History hat jetzt 2 Commits, da ist jetzt nicht so viel. Wir brauchen mal ein Git-Repo, wo mehr committed ist. Was nehmen wir da? Jetzt kommt mir nicht mit dem Linux-Kernel irgendwas mittelgroßes. Vue.js. Vue.js GitHub klonen wir jetzt mal. Da kann ich euch nämlich ein bisschen was zeigen. Da haben wir nämlich ein Repo, wo ein bisschen mehr dran ist. Da können wir zwar nichts. Da können wir zwar nichts committen. Was? Achso. Ja. Excellent Verzeichnisnamen. Windows Source Code. Da wird sich mein Review freuen, dass nicht so viel Rot und Grün. Ja. Und nachdem ich bei uns ja der hauptsächliche Reviewer bin, freue ich mich bei sowas auch. Wir haben jetzt mal das Vue.js-Repo geklont. Und was auch sehr praktisch ist, wir machen jetzt mal ein bisschen Git-Magic. Kann ich euch ein bisschen was zeigen. Ich meine, es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich den ganzen Tag diesen Kram mache. So, wir nehmen uns jetzt mal irgendeine Datei aus. Zum Beispiel die README. README hat ja fast jeder im Repo, im Root-Verzeichnis liegen. Außer wir natürlich. Bei uns liegt keine README-Datei im Root-Verzeichnis. Bei uns liegt nur eine Changelog-Datei im Root-Verzeichnis, wo man nachgucken kann. Zumindest, wenn man jetzt nachgucken möchte, was hat sich alles an dieser Datei geändert und wer hat alles was an dieser Datei gemacht? Da gibt es 2 Varianten. Ich zeige euch mal eine Variante. Die ist zwar nicht so schön, aber die ist bei anderen Sachen ganz praktisch. Ihr könnt sagen, git log minus minus name only. Und dann seht ihr alle Commits inklusive den Dateien, die angefasst wurden. Das ist ganz praktisch, wenn man sich ein bisschen Überblick verschaffen will. Okay, was hat sich denn in den Commits getan? Weil normalerweise sieht ein Log ja so aus. Da sieht man nicht, was sich geändert hat. So, man kann Name Only angeben, da sieht man auch zusätzlich da, was sich geändert hat. Wenn man es ganz genau machen will, macht man noch ein minus P dabei. Ach, das geht mit Name Only wohl nicht zusammen. Okay, da kriegt man nämlich noch das Div. Das ist eigentlich so eine Sache, die ich mir am Tag 20.000 Mal angucke. Da kriegt man nämlich auch das Diff zu den Änderungen. Was schöner ist, wenn man rauskriegen will, was sich an der Datei geändert hat, ist, man kann einfach einen Git-Log auf die Datei machen. Und dann kriegt man nur die Commits. Und ihr seht, da sind nicht viele. Das Vue-Report hat viel mehr Commits. Dann kriegt ihr nur die Commits, die was an dieser Datei geändert haben. Und dann könnt ihr euch das Diff zu angucken. Und so kriegt man richtig easy raus, in welcher Reihenfolge wer was an der Datei kaputt gemacht hat. Das ist äußerst nützlich. Git log und dann auf die Datei. Machst du deine Reviews in der Konsole? Ich mache die in der Konsole zum größten Teil und schreibe dann in den Pull-Request halt an den jeweiligen Stellen was rein. Ja. So. Nächste Geschichte. Das wollte ich jetzt noch sagen. Nächste Geschichte. Was man machen kann, was man probieren kann, vielleicht bringt das nämlich, wer hat das eben gefragt? Dem Tormux auch was. Was man probieren kann ist, wenn Sachen hin und her geschoben wurden, es gibt die Option, dass man noch minus minus follow angibt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, versucht das solche Sachen wie Renaming und sowas nachzuvollziehen, dass man quasi alle Änderungen an dieser Datei nachvollziehen kann, auch wenn sie umbenannt wurde. Genau. Ja, so viel zum Dateien umbenennen. Im Git. Es gibt, wie gesagt, ich könnte euch da jetzt noch 100.000 andere Geschichten zeigen. Ja, und vielleicht zeige ich das mit dem Stash nochmal. Weil ich das sehr underused finde. Deswegen gehen wir nochmal in unser Testrepo. Zeigt das mit dem Follow nochmal an Tester. Gut, da können wir nämlich mal ausprobieren, ob das überhaupt stimmt, was ich erzählt habe. Also probieren wir mal aus. Git plub 2. Sagen wir mal hier move qchat nach qchat 2. Git status. Ah, mag er nicht. Adden wir das Ganze. Committen das Ganze. Big Brain. Guck, der hat sogar schon gecheckt, dass ich renamed habe. Der ist nicht blöd, weil sich da nichts geändert hat in der Zeit. Jetzt kann ich gar nicht zeigen. Ah, gut, passt. Na gut, an der Datei hat sich ja... So, Moment. Follow. Guckt, seht ihr es? Funktioniert. Wenn ich einen Git log auf die Datei mache, findet er nur... Ja, vielleicht muss man das nochmal deutlicher zeigen. Wenn ich einen Git log mache auf die Datei, dann findet er nur das letzte Commit. Warum findet er nur das letzte Commit? Weil ich ja nur in diesem Commit diese Datei überhaupt existiert mit dem Namen. Oder weil diese Datei ja erst überhaupt ab diesem Commit existiert. Aber wenn ich ein minus minus follow dran mache, dann versucht er auch Renames nachzuvollziehen. Und ihr seht, okay, die Datei, hier heißt sie qchat 2, hier ist jetzt auch noch qchat 1. Aber er verfolgt das Ganze hinterher. So, und man könnte jetzt natürlich noch name only dran machen. Und dann sieht man auch, aha, hier war es qchat 2 und hier war es noch qchat 1. Das heißt, die hat einfach eine nicht richtig renamed. Die hat einer nicht git moved, sondern die hat einer moved auf dem Filesystem. Ah, das ist ganz praktisch, wenn man es nachvollziehen muss. Und das wichtigste Kommando ever, um Sachen nachzuvollziehen können, das mit dem Stash zeige ich euch gleich. Die wichtigste Sache, um nachzuvollziehen können, wer es verkackt hat, ist und bleibt das da. Git blame zeigt euch an, wer in welchem Commit diese Zeile in der Datei hinzugefügt hat, beziehungsweise zuletzt editiert hat. Sieht sehr unübersichtlich aus, da kann ich euch empfehlen, das tatsächlich nicht auf der Konsole zu machen, sondern in irgendeinem Editor oder so. Aber hier sieht man komplett, wer was gemacht hat in der Datei. Also wir sehen zum Beispiel, dass ihr irgendein Dennis oben das angepasst hat, dann hat der Avenue, das ist der Overview JS-Mann. Ich finde es übrigens geil, dass er sich Avenue spricht, also so wie so eine Straße quasi. Der hat das hier angepasst. Und so findet man in Kombination mit dem normalen Log und Follow auf die Dateien ziemlich schnell raus, wie man was machen kann. Es gibt noch ein paar übelst abgedrehte Tools, um rauszufinden, wann was kaputt war. Da gibt es noch hier Git Bisect und sowas, da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist aber auch, gerade für Leute, die sowas machen müssen wie ich, öfters mal rausfinden, wer es an welcher Stelle kaputt gemacht hat, beziehungsweise welcher Commit es kaputt gemacht hat, ist das hier eine Sache, die man sich mal merken sollte. Das halbiert einfach immer die History, bis der Fehler gefunden wurde. Das können wir irgendwann anders machen, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Genau, und ich wollte euch das mit dem Stash nochmal zeigen, weil das mit dem Stash äußerst, äußerst praktisch ist. So, wir gehen jetzt mal von aus. Wir haben einen neuen Branch. Oh, Vodafone hat geantwortet. Vodafone müsste gerade geantwortet haben. Wo? Ah, bitte melde dich dazu direkt nochmal per PM. Dann können die zuständigen Kollegen sich direkt drum... Soll ich jetzt... Ich schreibe jetzt das hier. Alte MMO Gewohnheit. Ich schreibe jetzt das in die PM. Meld. Was soll ich denn da sonst noch schreiben, Alter? Ich finde, nee. Die können ruhig du sagen. Ich sag da, Alter, das juckt mich überhaupt nicht. Die sollen den Scheiß beheben. Die haben nette Support-Grills. Die dürfen ruhig du sagen, das ist okay. Ja, ich schicke das noch dabei. Okay, zack. Moment, ich muss Vodafone PNs. Ich muss Vodafone PNs schicken. Ah, wo ist meine PN? Dieses Twitter. Ah, das Twitter-Layout. Im Browser, wenn es zu klein ist, da findet man doch überhaupt nichts. Nachrichten. Vodafone. Okay, ich habe jetzt geschrieben, meld. Was soll ich sonst machen, ey? Gut, weiter im Text. Um 10 macht der Support. Der Support hat bestimmt Feierabend. Da erwarte ich heute Abend jetzt auch nichts. So, also, Stash wollte ich zeigen. So, was auch, was finde ich eines der underusedesten Git-Sachen überhaupt ist. Mal angenommen, man ist jetzt in irgendeinem anderen Branch drin. So, Checkout, wir gehen jetzt mal in irgendeinen anderen Branch. So. Das ist mein, achso, minus B. Das ist mein Feature-Branch. Haben die nicht 24-7? Ich glaube, der Endkundensupporter mit den Leuten, ja, die antworten 24-7, aber die Leute, die wirklich was fixen an den Geräten, die haben bestimmt auch mal irgendwann Feierabend. So, jetzt sind wir in einem anderen Branch und wir machen jetzt mal eine neue Datei, keine Ahnung, hello.txt. So, und jetzt haben wir eine uncommittete Datei. Und jetzt kommt der Chef zu uns, hat Vodafone noch nie einen Techniker geschickt? Nö. Bis jetzt nicht. Eigentlich ist es sogar ganz gut, weil da müsste ich den Weg freiräumen, dass er da hinkommt. Okay, also ich habe jetzt eine neue Datei angelegt, hello.txt, und bin da gerade wild am Editieren drin. Und zwar, ich mache hier drinnen zum Beispiel gerade eine Liste, warum C++ suckt. So, C++, das ist sogar noch mal besser, suckt. So, mache ich hier eine tolle Liste, weil so und so. Und während ich am Schreiben bin, kommt mein Chef rein und sagt, Max, ganz wichtig, wir müssen was hotfixen, weil das ist produktiv und kaputt und sonst was. Da sag ich, ah nee, ich bin doch gerade dabei, mir eine Liste zu erstellen, dass C++ scheiße ist. Aber kein Problem, ich mache nachher weiter. Deswegen sage ich jetzt git stash. Ach guck mal, sag mal, Cheat 95. Kann das sein, dass ich dich vorhin in irgendeinem anderen Chat gesehen habe? Ich bilde mir ein, ich habe dich vorhin in irgendeinem anderen Chat gesehen. In irgendeinem anderen Programmierstream. Dings hier von einem deutschen Spieleprogrammierer, der sich drüber ausgelassen hat, wie scheiße es in Deutschland ist, in der Spieleszene zu arbeiten. Andy Dev, genau, ja. Ja, stimmt. Ah, dann warst du das, okay. Ich wusste doch, ich dachte mir, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe da sogar rumgespammt. Vielleicht hast du mich auch gesehen. So, als ob Max den Andy Dev. Klar, habe ich vorhin reingeguckt. So, wie gesagt, Chef war da, hat gesagt, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Aber ich kann ja eigentlich gar nicht, weil ich bin ja gerade dabei, meine Liste zu editieren, warum C++ sagt. Was ich jetzt nicht machen will, ich will jetzt noch kein Commit machen, weil das ist ja noch gar nicht fertig. Also, was ich jetzt mache ist, geht. Ach so, übrigens eine Sache. Noch, und das ist das, wo es viele auch verkacken. Wenn man jetzt einen Git Checkout Master macht, nimmt Git das standardmäßig mit. Also sprich, die Änderung, die ich in dem anderen Branch angefangen habe, nimmt er mit. So, und das verwirrt viele Leute. So, was man da jetzt machen kann, ist, ich edde die Datei erst einmal. Also das habe ich schon gemacht. Dann sieht man es nämlich schöner. Okay, und was ich jetzt machen kann ist, ich möchte jetzt diese Datei erstmal weghaben aus meinem Working Directory und nachher weitermachen. Also sage ich git stash. Oder siehst du, bam, Datei ist weg. Jetzt gehe ich in Master. Na, da soll ich ja was für meinen Chef machen. Und zwar soll ich hier QChat 2 editieren. Da muss unbedingt eine 4 hin. Weil der Vorstand hat angerufen und hat gesagt, das muss mit 4 enden, weil es muss durch 2 teilbar sein, sonst ist die Anzeige raus. So, dann machen wir das. Dann committen wir das mit einer super tollen Commit-Message. Kappa POC HD. Und dann sind wir fertig. Und jetzt wechseln wir zurück in unseren anderen Branch. Und wollen weitermachen in unserer C++-Liste. Das Problem ist jetzt, wir haben die ja gestashed. Also die ist ja gar nicht mehr da. Deswegen sagen wir jetzt einfach git stash pop. Und schon, seht ihr, ist das Ganze wieder da. Und wir können genau an der gleichen Stelle weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. So sieht's aus. Also, hallo Andy Dev. Also, so könnt ihr das einfach in eurem Git-Repo machen, wenn der Chef reinkommt und sagt, danke für die Erwähnung, wie komme ich zu... ich habe bei mir im Chat gerade den Cheat 95 wieder erkannt und habe ihn gefragt, ob ich ihn nicht vorher irgendwo in einem Chat gesehen habe. Und da hat er gemeint, ja, bei Andy Dev. Und ich gesagt, stimmt, genau. So sind wir auf die ganze Geschichte gekommen. Ich wusste nicht mal genau, wie der Channel heißt. Ich habe gesagt, ich habe dich vorhin in einem Channel gesehen bei einem deutschen Spieleentwickler, der sich drüber aufgeregt hat, wie scheiße es in Deutschland ist, Spieleentwickler zu sein. Und da hat der Cheat gemeint, das muss Andy Dev gewesen sein. Ah, genau. Ja, ich habe vorhin mal die ganze Science and Technology Kategorie ein bisschen durchgeguckt auf Twitch und ist mir aufgefallen, dass es mittlerweile doch recht viele deutschsprachige Channels in dem Bereich gibt. So, also viele. 4 Stück. Ja, im Vergleich zu früher. Nee, das war richtig. Ich fand das gut. Es gibt auch so Dinger. Ich habe auch so Dinger, wo ich mich übelst einfach triggern lasse. Chat, sagt mal, was gibt's denn da so? Mir fällt gerade nichts ein. Aber es gibt Dinger, die muss ich auch jeden Stream bestimmt 3-mal erzählen. C++, richtig. C++ triggert mich auch immer, ja. Vodafone auch, ja. Und Java, stimmt. Was ich hier mache aktuell, ehrlich gesagt, gar nichts. Ich habe gerade versucht, den Leuten irgendwie ein paar Git-Tricks zu zeigen. Aber eigentlich wollte ich nur gucken, ob Vodafone wieder funktioniert. Und ich hatte für diesen Stream heute absolut keinen Plan, was ich machen sollte, ehrlich gesagt, ja. Tja, Vodafone hat geantwortet. Mal gucken, ich habe Vodafone auch geantwortet. Schauen wir mal, was rauskommt. Was? Erzähl mal Andy Dev die Geschichte mit dem Bahnklo, das bootet. Oh Gott, nee, das kann ich... Die Bahn triggert mich auch oft. Du programmierst Vodafone. Oh, zum Glück nicht. Zum Glück programmiere ich nicht an Vodafone rum. Wow. The fuck. Ach ja, und solche Nachrichten triggern mich auch auf der Arbeit. Da hatten wir es auch gerade von. ja. Vodafone +++. Oh, hör mal auf. Also, wenn man zwei Sachen verbinden könnte... Das Vodafone +++, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Das sind zwei Sachen, die sind zwar komplett passen überhaupt nicht zusammen auf den ersten Blick, aber die haben sehr viel Gemeinsamkeiten. Sitzt der Hass tiefer gegen Vodafone oder gegen die Bahn? Also, man muss sagen, externe Berater triggern. Oh ja, externe Berater triggern mich auch manchmal. Man muss sagen, ich hasse weder, also wirklich, also hassen, ne? Ich hasse weder Vodafone noch die Bahn. die regen mich manchmal auf, aber von hassen, das würde ja bedeuten, dass ich irgendwie persönlich irgendwas gegen den Typ habe, der in der Bahn Tickets kontrolliert und so. Das ist ja nicht so. Die können ja für den ganzen Mist auch nichts. Genauso wenig wie die Service-Mitarbeiter hier bei Vodafone irgendwas können. Wer dafür was kann? Internet in Deutschland ist auch so ein Thema, was mich übelst triggert oftmals. Ja, mach deine Augen weiter, bis denn. Also wie gesagt, ich hasse weder die Bahn noch Vodafone noch sonst was. Vor allem schon gar nicht die Mitarbeiter irgendwie von der Bahn. Ach, Moment. War Andy Dev jetzt mit seinem Stream live in meinem Stream oder was? Das war jetzt aber Streamception. Nun gut, um mal zu der eigentlichen Sache zurückzukommen. Also wie gesagt, ich hasse die nicht. Ich habe schon mal gar nichts gegen die Service-Mitarbeiter oder so. Wo ich was gegen habe, ist zum Beispiel der Internetausbau in Deutschland. Der geht mir echt auf den Sack, beziehungsweise was wir hier mit unserer Infrastruktur machen. Und das ist so ein Thema, das haben Vodafone und die Bahn gemeinsam. Beides ist irgendwo Infrastruktur und beides ist Infrastruktur da, was eigentlich für die, sagen wir jetzt mal, für die Menschen im Land da sein sollte. Ja, beides versucht Geld zu verdienen und meiner Meinung nach Vodafone ist da fast aus meiner Sicht noch mehr berechtigt, Geld zu verdienen als die Bahn, weil ich finde, gerade so Mobilitätsinfrastruktur, genauso wie Krankenhäuser und sowas, sollten nicht primär dafür da sein, um Gewinn zu machen, sondern quasi um die Leute zu versorgen. Bei Vodafone muss ich sagen, okay, Vodafone darf schon das, aus meiner Sicht, das Ganze schon darauf auslegen, Gewinn zu machen, aber es gibt ja oftmals gar keine Alternativen. Die Leute haben entweder den Telekom oder Vodafone, was anderes gibt's nicht. Und deswegen fehlen da auch die nötigen Vorgaben irgendwie. Du kannst in Deutschland so eine Kacke anbieten und die Leute müssen es kaufen, weil was hast du denn für eine Auswahl? Ich bin ja quasi schon gesegnet im Endeffekt. Hast du zufällig das neue Video von Simplicissimus gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich bin ja relativ gesegnet, was das Ganze angeht noch. Ich habe die Auswahl zwischen Vodafone, 400 down, 40 up. Was macht die CIA in Frankfurt? Nee. Was denn, bei was? Bei was soll ich gucken? 4 Minuten? Was, wo steht's hier? 4 Minuten, 4 Minuten 30.
In Frankfurt ist das größte US-Konsulat der Welt, perfekt, um Camp aufzuschlagen. Wenn man dann zum Beispiel den französischen Präsidenten belauschen will, setzt sich ein CIA-Agent einfach in Frankfurt in einen Zug.
Und kommt
dann
nicht an.
Dann steigt er wieder aus, weil die Bahn nicht fährt und nimmt lieber das Auto, aber ihr versteht, was wir meinen.
Genau so ist es, so sieht's aus. Irgendwie erinnert mich die Stimme von dem. Wisst ihr, an wen die mich erinnert? Das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich die Videos von ihm anhöre.
Fact, um Camp aufzuschlagen.
Wenn man der erinnert mich übertrieben an ihn hier. Von der Stimme her. Falls ihn noch irgendjemand kennt.
Spieltriebfördernder Spielberichterstatter.
Mit seiner YouTube-Stimme vielleicht weniger, aber wenn man so mit ihm im Skype gelabert hat, hat es sehr ähnlich angehört.
Freiheitsliebende.
Auch so sagen.
So, und damit sage ich mal herzlich willkommen. Na, ich habe heute ein.
Finde ich auch?
Das ja schon angekündigt habe.
Also ein bisschen. Aber wenn er normal redet und nicht seine Commentary-Stimme am Start hat, dann hört sich das wirklich ziemlich ähnlich an.
Direkt übertragen, ich gleich erstmal zur linken Seite der Karte.
Ne?
Wir können ja mal sagen hier, dass wir mit.
Hat schon gewisse Ähnlichkeit. Ja. Oh Gott, Nostalgie, ja. Ja, stimmt, stimmt. Das ist blöd, dass so viele Leute weg sind. So, jetzt habe ich euch ein bisschen Jit-Magic gezeigt zum Abschluss hier noch. Beenden wir die eine Frage noch, dass ich nächsten Stream nicht wieder davon anfangen muss. Nämlich das hier, was der Sebaro gefragt hat, wie das bei mir daheim aussieht mit Homeoffice. Wie gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen über Git-Geschichten ausgelassen, Leute, die es verkacken. So, da kommen natürlich noch ein paar andere Sachen dazu. Es kommen irgendwelche täglichen Meeting-Geschichten dazu. Da gibt es Wartungsarbeiten, Runden und es, von unserem Service 24/7-Support. Es ist kein 24/7-Support, nee, das stimmt so nicht. Vor unserem Monitoring-Team, da haben wir einmal im Tag eine Runde, wo ich mich dabei hocke. Dann haben wir ab und zu Teamrunde, dann haben wir irgendwelche Abteilungsrunden. Dann haben wir, also es wird öfters mal gemietet. Und da gibt es manchmal Tage, da hast du wirklich 5 Sachen, wo du den ganzen Tag nichts anderes machst, außer sinnlos mieten. Das sackt natürlich, aber was willst du machen? Letztendlich, wenn man es mal unterm Strich betrachtet, ich hab aufgehört, mich da so extrem drüber aufzuregen, wenn zu viel gemietet wird. Weil ich denke mir, die haben 2 Sachen zur Auswahl. Die können mich dafür bezahlen, dass ich was Sinnvolles mache. Oder die können mich dafür bezahlen, dass ich rumsitze und nichts mache. So, und wenn man die Wahl hat und man wählt, ich soll rumsitzen und nichts machen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Cheat 95, da hast du recht. Ja, zum Thema Merch-Requests bin ich ja noch gar nicht gekommen. So, und dann kommt es ganz drauf an, was an diesem Tag ansteht. Gibt es irgendwelche neue Releases? Müssen irgendwelche Sachen getestet werden? Müssen irgendwelche Sachen gehotfixed werden? Müssen irgendwelche Sachen dokumentiert werden? Müssen vielleicht irgendwelche Automatisierungssachen ein bisschen umgeskriptet werden oder sonst was? Irgendwas, was halt in meinen Bereich noch fällt. Gibt es vielfältige Sachen, die sein können. Das mache ich dann halt den restlichen Tag über, ja. Ja, leider muss ich sagen, ist in letzter Zeit, ich hab's ja schon mal gesagt, leider ist in letzter Zeit ein bisschen wenig Selbstprogrammieren angesagt. Leider ist ein bisschen wenig Selbstprogrammieren angesagt, so die letzten, ist eigentlich schon die letzten paar Jahre so, wenn man sich so, aber dafür hab ich ja den Chat und, mein Rumgebastel hier auf Twitch. Da muss ich da nichts mehr programmieren. Was ich letztens gebastelt habe, was tatsächlich ganz cool ist, unser Support, von dem ich gerade erzählt habe, beziehungsweise unser Monitoring-Anguck-Team, ich kann nicht wirklich sagen, wie das Team heißt, weil das ist ein ziemlich unique Name, den sonst keiner verwendet. Also wir haben ein Team. Das ist quasi so eine. Es ist nicht wirklich eine Art. Es ist nicht wirklich ein First Level, aber ich beschreibe ihn mal als First Level. Wir haben ein Team, das hat einen so ein Operation Center ist das quasi. Ja, könnte man Operation Center nennen. Die haben halt eine Monitoring-Wand, gucken, ob da irgendwelche Monitoring-Geschichten aufschlagen, ob jetzt irgendwelche Fehlermeldungen kommen. Und dann leiten sie halt die notwendige Entstörung und Koordination in die Wege. Ja, so Operation, Hauptquartier, sowas in der Richtung, genau. Und jetzt habe ich vergessen, was ich damit... Genau, und da kommen manchmal Leute auf die glorreiche Idee, dort etwas Braindead Aufgaben abzuladen, weil so nach dem Motto, okay, die sind eh 24/7 da, das heißt, man kann da auch die unnötigsten Aufgaben, wo man keinen Bock hat, sich drum zu kümmern, hinverlagern. So. Und wir haben einen externen Anbieter für Spam-Filtern. Wir filtern zwar intern auch mal Spam, aber wir haben noch einen externen Anbieter, weil unsere Reputation für Mail Relay nicht gut genug ist. Da sind wir gleich Spam. Wir machen das über einen externen Anbieter. zumindest ist der Mail-Filter von dem externen Anbieter ein bisschen sehr scharf eingestellt. Und es kommt vor, dass Mails, die quasi Kunden bei uns verschicken über unser System, dass die als Spam klassifiziert werden. Und die landen dann im Spam-Ordner und die kann man relativ einfach erkennen anhand der Absenderadresse. So, und da kam jetzt irgendjemand auf die Idee und musste entscheiden, okay, wir geben das unseren Programmierern, die das mal ordentlich programmieren, dass das Spam-System nicht so viele Anhaltspunkte für Spam findet und die Mails gar nicht im Spam-Ordner landen. Das war die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit war, wir geben das unserem 24/7-Support, dass der einfach fünfmal am Tag ins Webinterface geht und Spam von Hand freigibt. Ratet mal, für welche Variante man sich entschieden hat. Für die Five-Head-Variante, ja. Richtig. Warum trendet Festplatte eigentlich? What? Management, also. Genau, also, die hatten den Auftrag, sie müssen das Ganze manuell von Hand freigeben. Was natürlich ziemlich suckt. Da habe ich mir gedacht, okay, tu mir denen mal einen Gefallen und basteln was. Was ihnen hilft. Das war eines der Sachen, die sie in letzter Zeit mal wirklich wieder programmiert haben. Und zwar habe ich was Kleines gebastelt. .NET Core. Weil wenn ich eigene Projekte mache, die, wo nur ich dran beteiligt bin, kann ich das ohne Probleme in .NET Core machen. Da muss, kann ich ja was nehmen, was, womit ich klarkomme, womit kein anderer klarkommen muss. Da habe ich ein .NET Core Projekt gemacht, so dass es halt auch unter Linux läuft. Und habe das automatisiert. So, funktioniert folgendermaßen. Es ist relativ klein, was hat das am Ende, 400 Zeilen oder so, also es ist recht überschaubar, oder 500 Zeilen, ist nicht so viel. Ist recht überschaubar. So, und was es macht im Endeffekt ist, es nimmt einen Embedded Chromium, nimmt das hier. Das da. Damit kann man nämlich einen Headless Chrome starten. Aber du wurdest nicht beauftragt, das zu machen. Doch, wurde ich. Ich hab mich selbst beauftragt, indem ich zu meinem Chef gegangen bin, hab gesagt, er soll mich beauftragen. Und dann bin ich zum Chef gegangen, vom Support, und hab gesagt, er soll mich beauftragen, und beide haben mich beauftragt. Easy. Schon als Auftrag, auf geht's. Das hat ja auch nicht lang gedauert. Einen halben Tag oder so. Ja. Naja, zumindest ist das Ding hier echt praktisch. Das hat einen Embedded Chromium. Ein Embedded Headless Chromium. Chrome, wie auch immer. Also sprich, man kann das auf einem Kommandozeilensystem ausführen. Und dort in Webseiten, den Chrome in Webseiten rumklicken lassen, ohne dass man eine grafische Ausgabe braucht. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe einen Browser-Plugin genommen, das User-Eingaben aufzeichnet. Hab diesen ganzen Vorgang, was heißt Headless, ohne grafische Ausgabe. Also einen Chrome, ohne dass du dieses Fenster hier siehst. Aber der trotzdem läuft und Webseiten aufmachen kann. Den kannst du dann halt über diese Programmierschnittstelle steuern. Das heißt, du klickst da nicht hier drauf. Du sagst dann, New Tab, Navigate URL, klick das, mach das, hier, warte auf Seitenladen. So Art Selenium, ja. Plus das Puppeteer ist kein .NET-Programm. Puppeteer ist das offizielle Chromium Automatisierungsding, glaube ich, ne? Genau, Headless Chrome Node.js API. 61.000 Git-Sterne. Hat das Spam-System keine API? Nein, sonst hätte ich es da drüber gemacht. Und sie haben auch nicht vor, in Zukunft eine... Wir haben wahrscheinlich für den letzten Crap-Anbieter gewählt. Oder eine Kacklizenz oder was auch immer. So, zumindest im Prinzip unter der Haube habe ich mitgeschnitten mit einem Browser-Plugin, was das auf der Seite macht, und habe das dann in ein bisschen vereinfachter Form in das .NET Core-Programm gepackt. Hab ein paar Sachen drumherum gebaut, dass es eine schöne Logdatei schreibt, was es gerade macht, wie viele Sachen sie freigegeben hat. Und die Premium-Lösung, Leute, die Premium-Lösung, die ich eingebaut habe, nachdem es mitgeloggt hat, welchen Spam es freigibt, geht es, und das jetzt kommt absolut Big Brain Time.
Big Brain.
Danach, wenn es das gemacht hat, loggt es sich bei unserem Ticketsystem ein. Wir haben so einen extra User für Skriptzugriffe. Loggt es sich bei uns über die Jira API im Ticketsystem ein. Sucht das letzte Ticket, was mit dem Titel Spam freigeben oder sowas. Sucht das letzte Ticket, also ordnet, sucht alle Tickets mit dem Titel, ordnet es nach Zeit, geht in das letzte Ticket rein und schreibt dort und postet dort drinnen einen Comment, wie viele Spams es gefunden hat und wo, auf welcher E-Mail-Adresse und wie viele es freigegeben hat. Und dadurch, dass es in diesem Ticket benachrichtigt, gibt es automatisch einen Alert vorne auf der Monitorwand, dass das Ticket geupdatet war. Das heißt, alles, was die Leute noch machen müssen, ist zu warten, bis das Skript alle 15 Minuten einmal gelaufen ist, das Ticket geupdatet hat. Und dann können sie sagen, okay, Alert ist da, sie gucken in das Ticket rein, gucken sich den Report an, machen das Ticket zu. Ja. Gibt es die Premium-Lösung auch erst nach einem in-App, in-Store? Sollte ich vielleicht mal überlegen, sowas, ja. Fatih schreibt, schreibe aktuell ein Puppeteer-Skript, welches Daten aus der Excel-Datei in unsere SAP-Zeiterfassung. Igitt! Also, da sieht man schon mal, dass beides scheiß Software ist. Weil wenn man das über den Umweg eines Headless Chromes machen muss, ist entweder das Zielsystem kacke oder das Quellsystem kacke. Dein Skript ist bestimmt gut, ja? Aber allein schon, dass man sowas dafür braucht, ist absolut brain dead. Und wie entscheidet das Skript, was Spam ist? Das ist ganz einfach. Das entscheidet es auf dem gleichen Weg, wie das ein menschlicher Freigeber entscheiden würde. Nämlich alles, was von einer speziellen E-Mail-Adresse kommt, wird freigegeben. Und wir haben auch schon den übelsten Mist freigegeben. Ich kann mich noch dran erinnern, also die Anweisung ist klar. Die Anweisung, die haben, ist, jede Mail, die dort mit dieser E-Mail-Adresse, mit diesem Wildcard-Filter im Spam-Ordner landet, muss freigegeben werden. Da steht ganz klar eine Arbeitsanweisung für die Leute drin. Und eines Tages, kann ich an der Stelle auch nochmal erzählen, eines Tages wurde sich ein bisschen darüber beschwert, weil irgendeiner eine Harry-Pussy-Mail gekriegt hat. Und die wurde natürlich auch freigegeben aus dem Spam-Ordner. Und da hat er sich beschwert, dass er eine Harry-Pussy-Mail gekriegt hat. Und da haben wir gesagt, ja gut, also was heißt wir? Der Support, das Operation Center, wie auch immer man das nennen mag, hat gesagt, ey, Die Anleitung ist klar. Alles freigeben mit dieser E-Mail-Adresse. Und genau das gleiche macht mein Skript auch. Kann man da keine Regel auf? Nein, kann man nicht. Das ist wirklich der Spam-Anbieter. Das Web-Interface ist der letzte Crap. Okay, Leute, Fragen sind mitgelockt. Was habt ihr für ein Ticketsystem, Hira? Wusstest du, dass die NASA APIs anbietet? Nee. Leute, ich guck mir die Fragen das nächste Mal an. Ich wollte ja eigentlich nur checken, ob Vodafone funktioniert. Wir haben festgestellt, dass Vodafone nicht funktioniert. Was, Sebaro? Was meinst du? Was haben wir uns vorgestellt? Was? Wie? Wieso haben sich sowas die Kollegen nicht selbst geschrieben? Ich glaube, das ist recht simpel. Entweder war keiner da, der es konnte. Oder die es konnten, hatten keinen Bock gehabt. Also ich tippe mal drauf, dass das für die meisten Leute, die dort im Operation Center Support arbeiten, nicht unbedingt das Skillset ist, was sie besitzen. Das habe ich jetzt schön ausgedrückt, oder? Für die meisten können es nicht. Nee, ich sag nicht, wie das beim Anbieter heißt. Sebaro, du hast oben geschrieben, was wir uns darunter vorstellen. Ja, was genau habt ihr euch da eigentlich vorgestellt? Was wollt ihr bauen? Ach, die Entwicklung des Archivs, ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber das schreiben wir jetzt mal in Stream-Ideen rein. Woplors.tv-Archiv. Einfach eine Suchmaske. Irgendwas, eine Suchmaske und was, wo du einfach hochladen kannst. Was ich da haben will, ich habe mir noch wenig Gedanken drüber gemacht. Discord. Ja, wir haben einen Discord. Mach mal Ausrufezeichen Discord. Ja, ich weiß, das ist alles in Google Drive. Das macht aber nichts. Das ist okay. Wir machen dann einfach einen Upload. Wir machen dann einfach ein Upload Feld für dich. Da kannst du in Google Drive hochladen. Beziehungsweise kannst du in Google Drive hochladen, musst danach halt irgendwie einfach den Link irgendwie mal irgendwo reinpasten und dann liest er sich den Titel aus und schreibt es in irgendwie eine SQLite-Datenbank oder irgendwas. Mal gucken. Leute, ignoriert das, was im Chat steht. Wenn ihr in den Discord kommt, geht nicht in den Weebspam-Channel. Das ist mein Ernst. Das ist hochgradig verstörend. Also, das Erste, ich muss ja einmal im Tag in den Weeb-Channel gucken, weil ich halt den Channel markieren muss für gelesen. Und das Erste, was man da sieht, sind irgendwelche Hentai-Tentakel-Titties und Zeugs und alles. Also, das wollen wir nicht sehen. Als Erstes im Chat. Wer es sehen will, danach kann sich das angucken. Guckt da nicht rein. Guckt euch die anderen Channels an. Rechtsklick stumm schalten. Ja, ich weiß. Das mache ich zum größten Teil auch. Cute Content, ja. Ey, jeder wie er will. Für die Weeps unter euch, ne, ihr wisst ja, dass ich eigentlich seltenst irgendwelche Animes oder irgendwelche japanischen Weep-Content konsumiere. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich den Anime geguckt letztens. Oder zumindest die ersten 3 Folgen. Und noch nicht mehr, aber ich werde den wahrscheinlich noch fertig gucken. Ja, Sebaro, stell dir das vor. Tatsächlich. Kein Porn, was Normales. Dings hier, wie heißt das? Into Abyss oder so? Das da. Das habe ich letztens auf Amazon Prime gesehen. Ja. Da. Weeps out. Ansonsten gucke ich ja wenig. So Leute, wir sehen uns. Ich muss jetzt echt pennen. Morgen wahrscheinlich wieder streamen. Bisschen Technikkram dann. Heute war ja nur einfach so random. Wir sehen uns. Na? Macht's gut. Bis dann, Chat. Weißt du was? Wir horsten jetzt den Andi-Dev. Komm, wir horsten jetzt den Andi-Dev, oder? Komm, wollen wir Andi-Dev? Den horsten wir jetzt. Komm. Der hat's verdient. Raid. Hallo? Geht das bei euch? Der Raid ist kaputt bei mir. Nee, der Raid ist kaputt bei mir. Ich kann den Raid nicht auslösen. Ich sehe das Fenster nicht, um den Raid auszulösen. Ich muss mal meinen Chat neu laden. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. See you.